Ja, ihr seht schön bunt und weiß aus heute Morgen. Das war ja der Gedanke und die Idee, dass ihr heute Morgen bunt und weiß. Ich habe mich jetzt auch nochmal umgezogen, obwohl ich heute Morgen hätte schon fast eine Wette gewinnen können, ob ich nicht in meinen Wanderhosen sozusagen bleiben könnte. Die Wanderhosen haben so ein bisschen Effekt von Gärtner. Und Gärtner oder ein Gärtner kommt jetzt auch in der heutigen Lesung des Textes aus dem Johannesevangelium vor. Von daher hat es eigentlich gut gepasst, Joel. Joel, bist du da oben, Joel? Also vielleicht der nächste Ostern, okay? Okay. Also Johannes 20, 11 bis 18. Ich habe es überschrieben mit Christus der Sieger. Christus der Sieger. Stopp. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Was macht sie? Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, die einen am Kopfende und die anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. Uta wird es freuen, gell? Ich habe dich gerade so im Blick. Die Uta ist ja auch so eine Gärtnerin. Es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Soweit Johannes 20. Ich möchte heute gerne zwei Fragen mit euch nachgehen. Die erste ist es schwierig, der Auferstehung Jesu zu glauben? Ist das schwierig? Die erste Frage. Und die zweite Frage, was heißt es, wenn Jesus Christus Sieger ist. Wir starten, ist es schwierig, die Auferstehung Jesu zu glauben. Maria jedenfalls fand es schwierig. Und sie steht damit an unserer Seite, wenn es uns schwerfällt, uns vorzustellen, dass ein Toter ins Leben zurückkehrt. Jeder Gang auf den Friedhof zeigt uns, dass das eigentlich unmöglich ist. Maria, jene Frau aus Magdala, die zum engsten Kreis der Begleiter und Freunde des Jesus zählte, hat es zwei Tage davor noch mit ansehen müssen. Und auf dem bekannten Isenheimer Altar hat Matthias Grünewald, kann man heute noch angucken, in Colmar, diese Maria so direkt unter das Kreuz gerückt. Sie hatte seinen Leichnam gesehen, das Blut, den letzten Schrei, den Lanzenstich, all das. Maria von Magdala wusste, dass Tote so eine gewisse Neigung dazu haben, tot zu bleiben. Darum läuft sie an Ostern zum Grab. Interessant finde ich nun, weder das leere Grab noch die beiden Engel schaffen es, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Immer noch, obwohl sie Engel und leere Grab sieht, ist sie der festen Felsenüberzeugung, Jesus ist tot. Und tot ist tot und bleibt tot. Und wir dachten doch, er mache alles gut und neu. Er sei der lang erwartete Messias. Aber ein toter Messias ist kein Messias. aus und vorbei. Was bleibt da übrig der Maria? Nichts anderes als sie weinte. Sie weinte am Ostermorgen. Ist es schwierig, an die Auferstehung Jesu zu glauben? Ich nenne euch einige klassische Einwände, die gegen die Auferstehung immer wieder vorgebracht werden. Vor ein paar Jahrzehnten konnte man das auch noch im Spiegel und wo überall nachlesen. Ich glaube, mittlerweile haben sie aufgegeben, sozusagen diese Einwände gegen die Auferstehung hervorzubringen. Ich möchte also einige klassische Einwände gegen die Auferstehung vorbringen und werde dann versuchen, sie anschließend zu entkräften. Erster Einwand. Manche meinen, die Frauen, Maria allen voran, sei schlicht zum falschen Grab gelaufen. Nun, das halte ich für ziemlich abwegig. Wisst ihr warum? Welches ist das Geschlecht, das nicht nach dem richtigen Weg fragt, das stolz und stur mit dem Auto weitergurkt, auch wenn es sich völlig verfahren hat? Wie heißt dieses Geschlecht? Das sind die Männer. Frauen, wenn sie nicht wissen, wo es lang geht. Frauen fragen. Männer nicht. Abgesehen davon war der Friedhof übersichtlich und es war wohl allen bekannt, dass Jesus im Grab eines vornehmen Bürgers beigesetzt worden war. Falsches Grab? Eher abwegig. Zweiter Einwand. Manche meinen, die ersten Christen hätten sich die ganze Sache einfach mit der Auferstehung einfach nur ausgedacht. Nun, wir sehen, dass es gerade die treuesten Wegbegleiter von Jesus sind, die im Karfreitag, zwei Tage vorher, was machen die? Die werfen die Flinte ins Korn. Petrus und die anderen haben keinen blassen Schimmer, was da passiert ist. Keinen blassen Schimmer. Für die Freunde des Mannes aus Nazareth war klar, mit diesen gruseligen Erlebnissen des letzten Freitags war es aus und vorbei. Finito. Es wäre auch völlig sinnlos gewesen, den Leichnam zu stehlen. Wozu? Und wenn ich die Maria so vor Augen habe, sie trauert, sie weint und sie klagt echt. Sie ist doch nicht jemand, die sich jetzt ein Ostermärchen ausdenkt. Die Auferstehung Jesu einfach ausgedacht, so ein Einwand. Ich finde eher unwahrscheinlich. Dritter Einwand. Jesus soll, so meinen manche, nur scheintot gewesen sein. Nun, er müsste dann, wenn das der Fall wäre, drei Tage in festen Leintüchern eingewickelt, schwer gezeichnet und verletzt von den ganzen Misshandlungen, ohne Wasser im Felsengrab gelegen haben. Und dann hätte er den schweren Stein, den man vor das Grab gerollt hätte, eigenständig weggeschoben. Schwer vorstellbar. Zudem achteten römischen Soldaten darauf, dass wirklich tot war, wer vom Kreuz heruntergeholt wurde. Das war schließlich ihr Handwerk. Davon verstanden sie was? Scheintot? Darin sind sehr große Zweifel angebracht. Vierter Einwand. Wenn nun Ostern doch eine Erfindung der Freunde des Gekreuzigten wäre, dann stehen wir vor dem nächsten Problem. Die dämlichste Idee, auf die man damals hätte kommen können, wäre gewesen, eine Frau als Hauptzeugin dieses unglaublichen Geschehens zu machen. Eine Frau, die ja sonst nach dem Weg fragen, ja. Aber an dieser Stelle völlig deplatziert. Die Story an sich ist schon schwer zu verdauen, aber mit einer Frau als Zeugin, das ist für einen Eimer. Warum? Ein Mann konnte damals jemanden umbringen und wenn 100 Frauen zugeschaut hätten, aber kein Mann, dann wäre er frei nach Hause gegangen. Warum? Frauen waren nicht zugelassen als Zeugen. Und jetzt kommt man auf so eine dämliche Idee, ausgerechnet eine Frau als Zeugin der Auferstehung Jesu ins Feld zu führen. Die ersten Zeugen des Auferstandenen waren Frauen. Wenn ich Maria sehe, wie sie vor dem leeren Grab hockt, hineinschaut mit Tränen in den Augen, das Herz schwer, lauter dunkle Gedanken im Sinn, wisst ihr? Dann lerne ich, nein, Ostern ist keine Erfindung der Weggenossen des Jesus. Und ja, es ist schwer, an Ostern zu glauben. Und doch muss etwas passiert sein. Auch wenn es uns schwerfällt, an die Auferstehung Jesu zu glauben, müssen wir doch einräumen, dass die ersten Christen daran glaubten. Am Ende der Geschichte läuft Maria los, rennt zu den anderen und erzählt ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und dann sind es immer mehr Menschen in diesen ersten Ostertagen, ich habe den Herrn gesehen. Und wer den Herrn gesehen hatte, der geriet in Bewegung, musste es weitersagen. Jesus war tot, jetzt wissen wir es, für uns gestorben, aber er lebt, er ist Herr. Diese Verwandlung, wisst ihr, und diese Dynamik ist für mich das größte Indiz. Aus trauernden, verzweifelten, resignierten Frauen und Männern wurden Menschen mit leuchtenden Augen, mit einem Brennen im Herz, einer Freude im Sinn, eilenden Fußes unterwegs durch die ganze Welt. Und bestimmt von einer Botschaft, für die sie lebten. Und jetzt kommt's. Und auch bereit waren, dafür zu sterben. Jesus ist auferstanden, ist der Herr. Man stirbt nicht für ein selbst erfundenes Märchen. Wäre schön blöd, wenn du das machen würdest. Diese kleine Schar von einfachen Menschen stellte binnen weniger Jahre die gesamte bekannte Welt damaliger Zeit komplett auf den Kopf. Wäre damals, erlaubt mir mal diesen etwas makabren Vergleich, wäre damals ein Marsmensch gekommen und hätte sich die Welt angesehen, wem hätte er wohl größere Chancen eingeräumt, dem römischen Weltreich oder einer kleinen Gruppe jüdischer Frauen und Männer, die von einem leeren Grab aufbrechen und aller Welt erzählen, ihr toter Rabbi sei der Messias, der alles neu und gut macht. Karfreitag sei der Tag, der die Welt verändert hat. Aber genau so kam es. Das Weltreich Rom ging unter. Und über die ganze Erde verbreitet sich der Osterruf, der Herr ist auferstanden. Darum ist es doch bis heute so, dass wir unsere Kinder Peter, Paul und Maria nennen, aber unsere Hunde Nero und Cäsar. Ist gut, dass ihr lacht. Dafür ist Ostern gut. Ja, ich glaube das. Und ich wundere mich manches Mal, wenn ich da sitze, dass ich das glaube. Aber ich kann es nicht ändern. Ich muss es glauben. Jesus ist Sieger. Er ist auferstanden. Und was sagt die Gemeinde? Es ist also nicht leicht, dieser Story zu glauben, aber es ist auch nicht unvernünftig. Es ist nicht unvernünftig. Man kann mit guten Gründen glauben. Nur so kann ich glauben. Schauen wir auf Maria, dann sehen wir, dass es nicht das leere Grab war. Ich wundere mich. Und auch nicht die zwei Engel. Ich wundere mich, die sie überzeugte. Es musste etwas anderes passieren. Was passierte? Jetzt tritt Jesus selbst auf. Maria dreht sich um und blickt ihn an, mit Tränen in den Augen und einem Brett vor dem Kopf. Sie denkt nämlich, es sei der Friedhofsgärtner. Ihr merkt, es ist nicht selbstverständlich. Der Maler Rembrandt, könnt ihr mal googeln, ganz tolles Bild, hat über diese Szene ganz tolles Bild gemalt. Der Maler Rembrandt unterstützt unsere gute Maria, indem er dem Auferstandenen, also dem Gärtner, einen herrlichen Strohhut aufsetzt und einen Spaten in die Hand drückt. Krass. Und Maria wiederholt ihre Leier, immer noch nicht davon überzeugt. Wo habt ihr denn bloß meinen Jesus hingelegt? Die Leiche, gebt mir meinen Leichnam zurück, damit ich trauern kann. Alles hat nichts genützt bei Maria von Magdala. Doch jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Was nützt's? Was führt uns, was führt dich, was kann dich zum österlichen Glauben führen? Was brauchen wir? Wir brauchen ein Wort. Jesus spricht sie an. Jesus nennt sie beim Namen. Keine Argumente oder sowas, keine Argumente. Sondern er ruft nach Maria. Und damit ruft er in Maria die ganze gemeinsame Geschichte mit ihm wieder auf. Maria, mehr braucht's nicht. Maria. Und sie antwortete, Jesus, mein Meister, mein Lehrer, mein Herr. Das ist Ostern. Er ruft und wir hören ihn und antworten ihm. Er lebt und wir loben. Er kommt und wir stehen wieder auf. Er spricht uns an und Zweifel und Trauer schmelzen. Darauf kommt es an, dass wir von Jesus beim Namen gerufen werden und dann auch antworten. Geschieht das, fragst du dich. Ja, ja, es geschieht. Wie geschieht das, fragst du dich. Nun, in unserer Taufe hat er uns angesprochen. Peter, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Andreas, du bist mein. Alina, ich kenne dich. Fürchte dich nicht, Petra. Ich habe dich erlöst, Klaus. Und wie bei Maria steckt in unserer Taufe schon der Auftrag zum Weitersagen mit drin. Nun geh und sag es den anderen. Ja, ich habe auch den Herrn gesehen. Am letzten Sonntag nach dem Gottesdienst sagte eine Frau zu mir, ich habe hier im Credo meinen Glauben wiedergefunden. Und wenn wir weiter auf Jesus, den Auferstandenen, hören, in Predigten und beim Bibellesen und sonst wo, dann ist es, als flüstert er uns zu. Das, was hier steht, das gilt dir. Ich rufe dich bei deinem Namen. Wir müssen es etwas üben, auf seine Stimme zu horchen. Du kannst meine Stimme hören, Christina. Du bist mein, Rosemarie. Und niemand kann dich aus meiner Hand reißen, Thomas. So war das Ostern. Gute Indizien und Argumente können es leichter machen, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Aber Ostern wird es, wenn uns das siegreiche Jesus anspricht. Nur dann. Zweitens, aber was heißt es, dass Jesus Sieger ist? Der Auferstandene Jesus trägt ja die Male des Gekreuzigten an sich. Er ist gestorben und wir ehren und wir lieben ihn, weil er diesen Weg gegangen ist. Was für ein Gott, was für ein Gott. Er ist dem Leiden nicht aus dem Weg gegangen, hat den rauen Wind dieser Welt ins Gesicht bekommen. Was für ein Gott. Sie wollten ihn einfach nicht, sie wollten ihn nicht. Sie ertrugen seine Art nicht. Sie mochten seine Provokation nicht, sein unerschütterliches Erbarmen und seinen Willen zu heilen und zu helfen und zu vergeben, wollten sie nicht. Und so ließ er sich auf seine Liebe für uns festnageln. So ließ er sich auf seine Liebe für uns festnageln. Ich fand es so eindrücklich, ich hatte in meiner ersten Gemeinde in der EMK einen Künstler, den habe ich ab und zu in seinem Atelier besucht. Wisst ihr, was der an Karfreitag immer gemacht hat? Auf einem Stuhl, einen Block, einen Riesenhammer und einen Nagel. Jeder darf nageln. Jeder nagelt. Dich, Jesus, ans Kreuz. Wäre Jesus immer nur erfolgreich gewesen, immer stark, immer siegreich, dann wäre er mir fremd und ich wäre ihm fremd. So ist er mir aber nah, auch weil ihm der Wind ins Geschlecht bläst. Aber es blieb eben nicht bei diesem dunklen Karfreitag und beim stillen Karsamstag. Es kam der Tag danach, an dem Gott wieder einmal sagte, es werde Licht. Und es ward Licht. Jesus soll leben und Jesus stand auf von den Toten, zwar unseren Blicken entzogen, aber dann doch da, wach, stark, lebendig und jetzt lebt er und jetzt spricht er, Maria. Und der Glaube antwortet, mein Meister, mein Lehrer, mein Herr, kannst du das sagen? Wenn du das sagen kannst, kannst du es nur, weil er dir begegnet ist. Mein Herr, mein Lehrer, mein Meister. Und wenn es Ostern wird, dann hören wir auf, die Auferstehung Jesu wie an einen Satz zu glauben, der schwer zu fassen ist. Aber weil es Ostern ist und Jesus hier bei uns, unter uns, neben dir, um uns herum, draußen in Ebersbach und in Mariupol, in Lima und in Kabul, bei den Armen, bei den Frauen und Männern, Klugen und Schlichten, Weißen und Schwarzen, im Leben fühlt er sich wohl, dieser Jesus. Wir gedenken nicht eines toten Jesus. Wir können zu ihm sprechen und wenn wir das Gefühl haben, unser Beten reicht nur bis zur Zimmerdecke, dann ist das okay, weil er ja auch unter der Decke ist. Und er verändert Leben. Und das ist nicht nur die schöne Erfahrung von Maria, von Johannes und von Petrus. Jesus ist hochinteressiert daran, Leben zu verändern. Studenten in den USA haben einmal eine Aktion von Haustür zu Haustür gemacht, um Menschen auf den Glauben aufmerksam zu machen. Die in den Staaten sind ja ein bisschen proaktiver als wir hier, die trauen sich das noch. Zwei klingelten an einer Tür, die Tür ging auf. Drinnen stand eine junge Mutter und schreiendes Kind auf dem Arm. Drinnen krähte ein Neugeborenes. Auf dem Herd stand etwas, das gleich überkochen würde. Das Telefon klingelte und der Fernseher lief. Ein drittes Kind lief seelenruhig mit einem Filzstift an der Tapete entlang. Unsere Studenten fragten an der Tür, wären sie am ewigen Leben interessiert? Sie antwortete, ich glaube nicht, dass ich so etwas ertragen könnte. Jesus lebt, ja bedeutet nicht, dass uns eine ewige Fortsetzung dessen erwartet, was ist. Vielmehr ist er unterwegs wie damals in Israel. Wisst ihr, er ist unterwegs. In deinem Leben. Und er will Herzen verändern und Häuser und Verhältnisse und Umstände. Menschen bezeugen es in allen Jahrhunderten, auf allen Kontinenten, in allen Kulturen bis heute. Sie sagen, ich war einsam. Aber jetzt habe ich Gemeinschaft gefunden. Ich habe furchtbar versagt, aber mir wurde vergeben. Ich habe mich immer so geschämt, aber jetzt schaue ich wieder auf. Ich war stur, aber Jesus hat mich flexibel gemacht. Ich war antriebsarm. Aber jetzt weiß ich, was Leidenschaft ist. Ich war geldgierig. Heute teile ich gerne. Mir war alles zerbrochen. Jesus setzt mein Leben aber Stück für Stück wieder zusammen. Jesus verändert. Das ist Ostern. Lässt du Jesus mehr sein als den Osterhasen? Mehr sein als den Osterhasen. Ich kann es manchmal schon immer hören. Es schmerzt mich. Darf er dein Sieger sein? Ich kann noch nicht ganz aufhören, deswegen noch ein letztes. Wäre jetzt ein guter Punkt gewesen, Amen zu sagen, aber ich muss noch ein letztes nachschieben. Bischof Desmond Tutu in Kapstadt war einer der ganz mutigen Leute, der ganz mutigen Christen, die laut und sehr deutlich sagten, dass Apartheid damals in Südafrika Sünde ist. Er tat das noch zu einer Zeit, als das noch teuer und gefährlich war. Richtig gefährlich. Oftmals war er gefangen genommen worden. Eines Sonntags predigte er in der vollen Kirche. Plötzlich stürmten bewaffnete Soldaten die Kirche und bildeten einen Kreis um die ganze Gemeinde. Geheimdienstoffiziere mit Diktiergeräten und Notizblöcken standen dabei bereit, jeden Satz des Bischofs zu notieren. Auch vor der Kirche schwer bewaffnete Soldaten. Die Stimmung war gespannt, die Gemeinde war gelähmt. Tutu schaute den Soldaten in die Augen und sagte, ich zitiere, ihr seid mächtig, sehr mächtig. Und dann fuhr er fort, aber ich diene einem Gott, der nicht mit sich spotten lässt, den könnt ihr nicht besiegen. Immer noch schaute er sie an, sein Blick war fest entschlossen und zugleich aber auch warm und einladend. Und weil ihr sowieso schon verloren habt, lade ich euch heute ein, auf die Seite des Siegers zu treten, auf die Seite Jesu zu treten. Als er das sagte, und das unterscheidet nur in Südafrika von Ebersbach, sprangen die Menschen in den Bänken auf, fingen an zu singen und zu tanzen. Heute Morgen oben haben wir es schon versucht, aber wir sind keine tanzende Gemeinde, habe ich gemerkt. Ich ja auch nicht. Sie tanzten. Sie tanzten aus der Reihe heraus bis auf den Platz vor die Kirche. Ihr könnt euch das vorstellen, wie die Südafrikaner tanzen. Und dann konnten die Soldaten nicht damit umgehen. Denn alles Mögliche hatten sie erwartet, aber das nicht. Jesus ist der Sieger. Und ich lade euch ein, tretet auf die Seite des Siegers. Was für ein Gott. Das sollten wir jetzt singen. Was für ein Gott. Lade euch ein. Stehen bleiben. Ich möchte euch ins Gebet leiten. Und vielleicht merkst du jetzt an einer Stelle, dass es um dich geht. Lass uns einfach einen Moment still werden. Vielleicht ist mancher unter uns, der merkt, dass es bisher nur diesen Lehrsatz von Ostern in sich getragen hat. Aber jetzt öffnet sich die Tür zu Größerem, zu einem Abenteuer mit einem lebendigen Jesus, das Leben wagt. Vielleicht spürt der eine oder die andere, dass es jetzt dran ist, Jesus einzuladen von euch. Werde du mein Herr, mein Befreier, mein Lehrer, mein Erlöser, ich will mit dir leben. Was für ein Ostern wäre das denn, wenn heute der Glaube im Leben eines Menschen das Licht der Welt erblickt? Wir bleiben einfach einen Moment jetzt in der Stille und im Gebet und jeder darf das sagen, weitergeben in der Stille zu seinem Herrn oder zu diesem Herrn, den er kennenlernen möchte. Und anschließend bete ich dann noch kurz mit uns. Lieber Herr, du österlicher Sieger, dem der Tod und das Verderben, die Sünde und die Bosheit nicht gewachsen sind, wir beten dich an in unserer Mitte. Höre du unser Gebet und lass uns erfahren, dass du lebst und bei uns bist. Lass uns gemeinsam noch beten, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.